Kulturrelevant. Moderiert von Daniel Mayer mit Musik von Humulus aus Bergamo, Italien.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu Kulturrelevant, dem wöchentlichen Radiofeature des Ostpassage-Theaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen, und ich freue mich auch, unsere Gesprächspartnerin heute zu begrüßen. Ich bin Daniel Mayer, Mitglied des Kernplenums des Ostpassage-Theaters in Leipzig und habe hier heute in der Runde Luise Schöpflin von der Mühlstraße 14, Christian Walter vom Vollmondorchester und Simon oder Ronja von Organize. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
Hallo. Guten Abend.
Hallo. Hallo. Möchtet ihr euch für die Zuhörerinnen mal kurz vorstellen und auch ein paar Worte zu eurer Organisation sagen? Luise, möchtest du anfangen?
Ja, also mein Name ist Luise Schöppling und ich arbeite im Soziokulturellen Zentrum Mühlstraße 14 im Leipziger Osten. Wir arbeiten seit nun über 25 Jahren mit allen Menschen, die uns besuchen kommen wollen, und arbeiten auch viel im Sozialraum. Und unser Haus wird normalerweise belebt von vielen Kindern, vielen Familien, Jugendlichen, die im offenen Treff sind, aber auch Seniorinnen und Senioren, die in die offenen Treffs gehen. Außerdem haben wir ein vielfältiges Kulturprogramm und ja, wir sind ein kleines, aber sehr feines und diverses soziokulturelles Zentrum. Eines von vielen Häusern hier in Leipzig.
Schön, danke schön. Christian, möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, ich bin Christian Walter, freischaffender Musiker in Leipzig. Und das Vollmondorchester wurde genannt, genau, andere Projekte auch. Und Musiklehrer, auch viel als Musiklehrer tätig. So. Ja, und Genießer und Beobachter und auch Aktiver der Kultur und soziokulturellen Szene, denke ich. Seit 20 Jahren jetzt.
Sehr schön. Simon, möchtest du ein paar Worte zu deiner Person und zu Organize sagen, bitte?
Sehr gerne. Also mein Name ist Simon oder Ronja. Genau, und ich bin von der stadtteilbezogenen Gruppe Organize, und unser Untertitel von der Gruppe sagt Vernetzung für Solidarität und kollektive Selbstermächtigung. Und genau, wir machen halt hauptsächlich so Vernetzungsarbeit im selbstorganisierten und soziopolitischen Spektrum. Machen das jetzt auch schon, glaube ich, fast 5 Jahre und versuchen dabei, Menschen halt zusammenzubringen, in Austausch zu bringen, Strukturen zu schaffen oder zu unterstützen. Das heißt, wir machen auch viel Moderationsarbeit bei Gruppen und anderen Plenar. Ansonsten versuchen wir, Veranstaltungen zu machen und Workshops, wo der Austausch möglich ist, wo sich über die Belange des Stadtteils ausgetauscht werden kann. Genau. Und versuchen uns natürlich auch irgendwie an der Nachbarschaft zu orientieren. Aber das ist, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, aus der Blase rauszutreten, sozusagen. Aber da versuchen wir auch, unsere Wege zu finden.
Ja, danke, dass ihr heute Abend da seid. Luise, die staatlichen Verordnungen zu Social Distancing und die Hygienemaßnahmen haben ja auch die Mühlstraße 14 als soziokulturelles Zentrum betroffen. Was hat sich bei eurer Arbeit getan? Wie wird eure Arbeit dadurch beeinflusst?
Ja, also ich würde gerne was zu diesem Begriff Social Distancing als erstes sagen, weil zu diesem Begriff, also wir hören ja permanent diesen Begriff, ich würde gerne von Physical Distancing sprechen, weil das in meinen Augen sehr, sehr viel besser trifft, weil tatsächlich bin ich der Meinung, dass wir gerade ein Social Distancing dringend benötigen. Das finde ich tatsächlich auch, ja, in der Kommunikation merkwürdig. Aber der Begriff hat sich jetzt etabliert, aber ich wollte einfach darauf hinweisen, dass ich den tatsächlich nicht sehr passend finde. Unser Haus, wie gesagt, wird belebt durch diverse Kurse, durch offene Angebote für unterschiedlichste Zielgruppen. Ich persönlich bin Projektleiterin der Koordinierungsstelle Unterwegs und Angekommen Und seit Juni 2016 arbeiten wir mit Menschen mit einer Migrationsbiografie sowie auch deutschen Interessierten und schaffen unterschiedlichste Begegnungs- und Unterstützerangebote mit der Hilfe von Ehrenamtlichen. Und natürlich haben diese Maßnahmen erstmal die gesamte Arbeit lahmgelegt, sodass wir erstmal in einen kompletten Neuorientierungsprozess rein mussten, hin zur digitalen Arbeit. Und wir haben speziell mit unserer Zielgruppe oder unseren Zielgruppen vor allem versucht, erstmal über, sowas wie Zoom oder Ähnliches zu arbeiten und unseren offenen Treff auch darüber laufen zu lassen, was zu Beginn erstmal einen großen Anklang gefunden hat, weil es ist was Neues und oh toll, wir machen jetzt mal Videochat. Tatsächlich ist diese Welle sehr schnell abgeflacht, ähnlich wie die Zahlen der Neuinfektionen. Hat auch da dieser Ansturm natürlich nachgelassen und wir haben ganz deutlich festgestellt, dass soziale Arbeit digital nicht möglich ist. Also das Digitale kann ein ergänzender Punkt sein, aber natürlich nicht das ersetzen, in keiner Art und Weise. Ja, und wir haben sehr, sehr viel zu tun mit Maßnahmen lesen, Hygieneregeln aufstellen, neue Verordnungen mit alten Verordnungen abgleichen. Ja, und versuchen uns jetzt natürlich mit diversen Unterstützerprogrammen über Wasser zu halten. Erstmal. Aber jetzt gerade geht es ja wieder los und wir warten auch auf die nächste Verordnung.
Okay, danke auch für den Hinweis. Also ich werde versuchen, jetzt in Zukunft Physical Distancing zu sagen.
ist ein Begriff, den ich von einer Freundin aus Südafrika habe, weil dort wird von Physical Distancing gesprochen. Was mal wieder zeigt, dass wir Deutschen mit dem Englischen nicht so ganz bewandert sind und gerne Begriffe unreflektiert auch übernehmen.
Ja, stimmt. Da gibt es ja noch ein paar andere Beispiele. So, Christian, zu dir. Du bist ja freischaffender Musiker und Musiklehrer. Wie hat sich denn deine Arbeit während der Corona-Zeit gestaltet?
Ich habe erstmal sehr viel weniger Schüler gehabt, automatisch. Und weniger Gigs natürlich, oder doch weniger, kann ich sagen, weil es gab dann so diese Streaming-Gigs und sowas. Und dadurch hatte ich dann halt Zeit für andere Sachen. Aber die waren eigentlich nicht weniger wichtig. Die waren nur nicht drangekommen. Also ich habe einfach irgendwie meinen Alltag natürlich umgebaut, aber ich hatte genug zu tun, auch Sinnvolles, was irgendwie grad relevant ist für, also Studioarbeit zum Beispiel alleine oder 1:1 mal irgendwie Künstler aufnehmen und Produktionen weiterführen oder auch einen Aufnahmeraum weiterbauen, der gerade geplant ist, quasi, der in der Mache ist. Und dann andere Projekte, dann haben wir mit einer Band eine Veranstaltung gemacht, weil wir gesagt haben, es ist ja jetzt schon warm genug, wir können ja in den Park gehen und spielen und verbinden das mit einer politischen Kundgebung. Ich habe das mit Seebrücke zusammen Küchenholz gemacht in Volkspark Kleinschocher. Und das hatte auch so eine Relevanz, weil gerade einige Demonstrationen, die in Deutschland so laufen, jetzt dann doch schon irgendwie mit Deutschland fahren, geschwungen werden und irgendwelche, so diese, wir sind das Volkrufe und so kommen und so ganz seltsame Sachen. Und dann wollten wir auch eine Alternative anbieten quasi so und sagen, ja, wir können auch gerne im Park und tanzen gehen und mit einer Band und so. Und wir machen das aber mit der Seebrücke zusammen und sagen, wir distanzieren uns ganz klar von Verschwörungstheorie und von Menschen, die irgendwie auf dem rechten Auge blind sind oder sowas verharmlosen oder einfach aus Lust und Laune den Virtual Social Space zumüllen mit quasi rechter Propaganda und sowas. Und das war eigentlich sehr, sehr erfolgreich und wir wollen das gerne auch wieder machen, obwohl jetzt ist natürlich auch schon wieder einfacher. Das war in der angespannten Phase, war es schwieriger, jetzt eine Genehmigung zu bekommen. Sowas. Mhm. Ja, aber also sehr interessante Erfahrung, sehr, sehr schön auch.
Das war ja mit deiner Band Maya Khan zusammen, ne? Kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführlicher berichten, wie ihr das da konkret umgesetzt habt, was ihr da für besondere Anschaffungen machen musstet, ob es da irgendwelche Auflagen gab?
Also grundsätzlich einfach eine politische Kundgebung. Das Thema war halt die prekäre Situation der Flüchtlinge in Europa, in Griechenland aber auch auf dem Mittelmeer. Es gab sehr differenzierte Redebeiträge von der Seebrücke, da sind wir sehr dankbar. Und sonst ging es darum, halt für die Band eine Anlage hinzustellen. Da gibt es zum Glück das Sunplugged Sound System in Leipzig, jemand, der sich um 12 Volt Solar batteriebetriebene Systeme kümmert, und von dem hatten wir Hilfe bekommen. Und dann hatten wir eigentlich einen nicen Sound für den Park. So.
Cool.
Also auch unter den Regeln, dass halt die Absperrungen da waren. Wir haben alle Mundschutz getragen. Wir haben eigentlich die Distanz bewahrt. Die Leute draußen gehören nicht zur Kundgebung. Die konnten ohne Mundschutz da picknicken. Und ich fand es ist ein schwieriges Thema. Also ich war auch zwischendurch eher sehr vorsichtig. Ich habe auch, meine Freundin ist aus Italien zum Beispiel, hat sehr früh von schwierigen Verhältnissen gesprochen. Ich bin nicht der Vorsichtigste gewesen, möchte ich mal sagen, aber ich nehme das alles schon sehr ernst, aber ich finde, es sollte halt auch Möglichkeiten geben, wie es auch in Leipzig ja zum Glück so liberal gehandhabt wurde, dass man halt im Park sein kann. Bloß halt eine Band kann man jetzt nicht mal eben aufstellen, da muss man dann halt eine Kundgebung anbieten.
Ja, cool. Ronja, für Organize ist ja Vernetzungsarbeit zentral. Wie geht das denn mit Physical Distancing zusammen?
Ich würde sagen, da gibt es so zwei verschiedene Antworten drauf. Auf der einen Ebene gibt es die Antwort, dass wir auch gesehen haben, dass über so geschaffene Telegram-Gruppen, so solidarische Gruppen, schon auch viel Vernetzung passiert ist. Das haben wir jetzt gar nicht angestoßen, aber das ist ja schon passiert. Und es gab auf jeden Fall auch, glaube ich, sehr gute Vernetzungen, wenn es darum ging, einen sehr konkreten Punkt anzuspielen, wie zum Beispiel das Bündnis vom 1. Mai, wo sich natürlich auch Menschen zusammengefunden haben und das, weil sie einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen konnten, halt quasi sich sehr konkret in ein Bündnis vernetzt haben, und das hat sehr gut funktioniert. Genau, für uns als Gruppe, wir setzen bei unserer Vernetzungsarbeit sehr viel halt eben auf so persönliche Beziehungen oder zwischenmenschliche Beziehungen und wollen halt die Menschen auch tatsächlich kennenlernen. Und das ist nochmal natürlich ein ganz anderer Punkt als in diesen Telegram-Gruppen und oder halt auch bei so einer sehr inhaltsbezogenen Bündnisarbeit. Und glaube ich, dadurch hat sich für uns unsere Arbeit auch komplett flach gefallen. Wir hatten 2 Workshops geplant, also einen Moderationsworkshop und einen Vernetzungsworkshop, den wir halt für Menschen in unserem Umfeld halt geben wollten und für Gruppen in unserem Umfeld, und darüber dann natürlich dann in Austausch zu kommen. Und das ist natürlich dann flach gefallen, weil die Bestimmungen sowas halt nicht hergeben und wir auch nicht so schnell waren, sowas in ein Webformat umzudenken oder umzuarbeiten, weil wir selber mit der Technik noch gar nicht so vertraut sind. Und genau, und vielleicht muss man dazu auch noch sagen, dass wir auch als Gruppe sehr stark auf so einem persönlichen Level funktionieren und bei uns das diese Zeit sehr krass reingeschlagen hat. Wir hatten auch ein Plenum bei Zoom und haben sehr schnell gemerkt, dass das für uns nicht funktioniert, weil wir aufgrund unserer Stimmung, die wir zusammen haben, dass wir uns auch über andere Dinge austauschen können, wie es uns gerade geht und was gerade sonst im Leben passiert, dass das so die Grundlage ist, auf der wir arbeiten, mit der wir überhaupt funktionieren, auf der wir überhaupt Dinge anpacken. Und dadurch ist auch das Gefühl zu der Gruppe komplett verloren gegangen, weil das sich in Zoom gar nicht übertragen lässt, weil man sehr schnell auch total überfordert ist oder diese ganzen Eindrücke, diese ganze Zeit auf dem PC starren. Das hat uns, glaube ich, alle ziemlich schnell sehr fertig gemacht und nicht das Gefühl gegeben, ah geil, wir hatten irgendwie einen schönen Moment mit der Gruppe und haben uns ausgetauscht. Und genau. Oder der andere Punkt, den ich ja auch schon angesprochen hatte, diese Vernetzung für einen inhaltlichen Fokus, dass das gut funktionieren kann, das ist halt nicht unser Schwerpunkt. Wir arbeiten meistens nicht stark inhaltlich, sondern wir arbeiten halt eben strukturfördernd und versuchen, die Leute direkt zu unterstützen, und deswegen auch dieser Switch in jetzt klassische inhaltliche Arbeit zu machen, auch wenn wir Themen gefunden hatten, die uns interessiert hätten, die hatten wir ja bisher noch nicht bespielt, die hatten wir bisher noch nicht bearbeitet, da hatten wir noch keinen Plan von. Also wenn es darum geht, über sexualisierte Gewalt oder auch häusliche Gewalt, die ja jetzt durch dieses Eingesperrtsein vermehrt passieren, darüber zu sprechen, das ist dann bei uns aufgetaucht, aber wir konnten es gar nicht bespielen. Wir hatten ja keinen Plan davon sozusagen. Genau, und deswegen glaube ich, ist es für uns die Vernetzungsarbeit sehr schwer geworden durch diese Zeit. Hm. Ja.
Also ich könnte da auch sehr gut anschließen, weil wir quasi jeden Montag einen offenen Treff haben, wo 15 bis 30 Menschen zu uns kommen. Die Mehrheit, würde ich sagen, hat einen Migrationshintergrund. Und wir sind schon eine Art Familienersatz. Oder wir fühlen uns auch alle als Familie. Und die Leute kommen zu uns und trinken Kaffee und kickern mal oder spielen Billard. Aber sie kommen auch immer mit ganz persönlichen Anliegen, die in den super wichtigen sogenannten, oder wir nennen das Tür- und Angelgesprächen, dann zum Teil geklärt werden, oder wir gehen in einen separaten Beratungsraum. Das ist alles nicht möglich in einem Chat, wo jeder zuhört und wo man eben mal nicht beiseite treten kann und sagen kann, hier, du, ich habe hier das, oder kannst du mir mal da helfen, das zu übersetzen, oder einfach tatsächlich auch dieses Mal in den Arm nehmen. Das ist alles nicht möglich. Also das hat unsere Gruppe tatsächlich auch sehr stark zurückgeworfen. Und da kommt bei uns tatsächlich noch erschwerend hinzu, dass die Leute zum Teil nicht gut Deutsch sprechen, wo man sich vielleicht vorstellen kann, dass das über Videokonferenzen nochmal schwieriger ist, und erst recht, wenn man jetzt in Chats geht und dann tippt und dann viel zu lesen ist manchmal. Das ist, ja, ist keine Arbeit mit unserer Zielgruppe, auf gar keinen Fall. Also wir haben auch Beratungen natürlich gemacht digital, aber es steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir wollen und die Menschen erreichen wollen und sie einbinden wollen in die gesamte Vereinsarbeit oder eben auch in kleinere Projekte. Das ja, ist nicht möglich, so wie auch Ronja das sagte.
Ja, dieser zwischenmenschliche Faktor geht halt komplett verloren, wenn halt jede Person nur mit ihrem digitalen Endgerät alleine zu Hause sitzt am Ende. Das Ostpassage-Theater hat ja auch offene Formate, wie zum Beispiel den Club oder das offene Plenum, und das ist auch überhaupt nicht angelaufen. Also da sitzen sonst auch immer 10, 20 Leute, und bei jetzt im digitalen Format kein einziger.
Ja, und dann kommt ja auch hinzu, ne, ihr habt doch auch diese Theatergruppe mit den jungen Mädchen, dass manche Menschen und auch bestimmte Zielgruppen einfach nicht erreichbar sind. Also natürlich Kinder, umso jünger sie sind, umso mehr. Und dann aber auch, ja, also wenn man sagen möchte, sozial schwach, ja, dann eben kommt das ja auch nochmal erschwerend hinzu. Das hatte Laura ja auch gesagt bei der Theatergruppe, nicht wahr?
Ja, absolut, ja. Ja, Christian, wie sieht es bei euren Bands aus? Bei deinen Bands, habt ihr auch mal Bandproben mit Videokonferenz gemacht? Wie funktioniert da die Kommunikation? Ist es auch digitaler geworden, oder?
Wir haben uns tatsächlich mit einem Projekt auch real getroffen, weil wir hier ein kontinuierliches Treffen hatten immer. Und dann aber alle so für sich haben alle so ihre Kontakte reduziert. Aber dann war das eine Gruppe, der man so irgendwie Vertrauen geschenkt hat, quasi so die Minimalstruktur. Also die ist ja diskutabel, könnte man sagen. Man muss ja nicht alleine zu Hause sich einsperren bei der Pandemiewarnung und man zu zweit oder zu dritt, oder vielleicht findet sogar während Corona-Zeiten eine neue Freundschaft statt. Ich glaube, das auch sollte man offen lassen, dass sowas riskiert werden darf oder so. Also ja, aber viele Bands haben auch, oder viele Projekte haben auch nicht mehr gemacht. Klar, was ich auch verstehe und auch nicht übertrieben finde oder so, weil man ja das sich noch nicht, also ich kenne mich ja auch damit nicht doll aus und so konnte es nicht absehen, wie das sich entwickelt. Video geprobt habe ich nicht, ich habe videokonferenzmäßig unterrichtet, das ist relativ ätzend, würde ich mal sagen. Aber man kann es manchmal besser machen, wenn zum Beispiel die Klarinette erstmal ganz schrecklich klang, dann kann man sagen, ja, geh bitte mal 3 Meter von deinem Computer weg, nächstes Mal. Dann geht es schon wieder besser. Oder? Also manchmal sind einfach technische Hilfsmittel vielleicht notwendig. Und ich denke gerade jetzt für sowas, was wir machen, ist es schon okay, auch in dem Bezug darauf, dass es ja immer mal Situationen gibt, wo man nicht am gleichen Ort wohnt und vielleicht halt miteinander was besprechen will. Spart auch Managerflüge, sagt man ja auch so. Mhm. Aber wenn es zum Normalfall und einzige Möglichkeit wird, es natürlich nicht schön, und gerade was jetzt ich höre aus der sozialen Arbeit und so, ist natürlich dramatisch in der therapeutischen Arbeit, in irgendwelchen Nothilfen. Ich habe eine Bekannte, die arbeitet in Frauenhäusern gerade und da hat die Stadt zum Glück zur Corona-Krise ein neues Frauenhaus eröffnet und da ist aber wohl auch alles voll, alle drei Häuser oder was es da gibt. Und das ist natürlich alles viele brutale Themen, die mit der Krise mitspielen, aber für mich war es persönlich jetzt nur so, ich kam mir jetzt gerade eben so seltsam vor in meinem bisschen euphorischen Statement, dass ich halt nicht so stark jetzt darunter gelitten habe und es ganz gut überstanden habe, möchte ich mal sagen. Aber ich sehe natürlich gravierende Probleme in vielen, vielen Bereichen und ja, da, man kann, denke ich, viel lernen aus dieser Krise, politisch und sozial und auch so eine Grundlagen- und Netzwerkarbeit, denke ich, kann auch daraus viel gelernt haben. Wir haben den ersten Livestream gemacht mit der Band zum Beispiel, haben quasi unsere erste Videopräsenz dadurch produziert. Wir haben mit diesem Demo-Ding haben wir uns jetzt selber gekümmert, dass wir eine kleine Anlage für Kundgebungen, für kleine Konzerte im Park oder auf der Straße selber organisieren können haben. Und solche Sachen können ja auch entstehen. So, ne? Oder für mich persönlich als Lehrer könnte ich sagen, ja, ich könnte jetzt deutschlandweit oder auch andere Räume, könnte ich meinen Musikunterricht anbieten oder sowas. Und die überweisen mir was aufs PayPal. Ist jetzt nicht mein Wunschtraum, aber könnte ja in irgendeiner Situation auch interessant sein. Ich bin vielleicht, ich ziehe um und ich habe noch meinen alten Schüler in Leipzig oder so. Ne? Mhm. Aber hätte ich sonst auch nicht gemacht, Videounterricht. Aber es geht, es ist nicht schön, es geht.
Das heißt, diese Formate, also auch so Livestreams mit deiner Band, das wirst du auch noch weiter machen, auch wenn...
Also nicht so dringend, aber am liebsten halt normal spielen und dann kann man ja gleichzeitig Livestream machen für die, die nicht vorbeikommen können. Aber ja. Jetzt gegen die Wand oder in den leeren Raum spielen ist ja auch nicht irgendwie besser jetzt. Ne?
Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du die Krise finanziell ganz gut überstanden hast. Luise, wie sah es denn bei euch aus? Euer Verein ist ja auf Eigenmittel angewiesen, durch Einnahmen auch. Bekommt ihr jetzt durch den Veranstaltungsausfall auch finanzielle Schwierigkeiten? Und was tut ihr da, um das in den Griff zu kriegen?
ja, also wir sind ja ein Verein, welcher nicht nur von diversen Leipziger Ämtern, sondern auch vom Land Sachsen beispielsweise für Projekte, aber auch für den ganz normalen, regulären Betrieb eine Förderung erhält, also entweder eine Projektförderung oder eben eine institutionelle Förderung, was da aber heißt, dass 10% in der Regel als Eigenmittel dazugeschossen werden müssen. Und ja, diese 10% müssen erwirtschaftet werden und das tun wir normalerweise mit Großveranstaltungen wie großer Kinderflohmarkt, den wir im Lene-Fugg-Park regelmäßig veranstalten, wo wir über Standgebühren, aber natürlich auch über die Gastronomie Einnahmen erwirtschaften können. Dann haben wir Einnahmen über Kursangebote, wir haben Einnahmen über Vermietungen im Haus, was natürlich jetzt gerade völlig ausgefallen ist. Jetzt geht es wieder langsam los, aber natürlich auch mit einer Besucherauslastung, die nicht vor Corona, die natürlich nicht der Zeit vor Corona entspricht. Unsere Geschäftsführerin hat ausgerechnet, dass wir bis Ende Juni ein Defizit von knapp 13.000 Euro haben werden. Und ich würde meinen, dass wir ein soziokulturelles Zentrum sind, welches durch eine sehr vielfältige, offene Arbeit mit großer Wahrscheinlichkeit weniger Defizite hat als andere soziokulturelle Zentren, die vorrangig mit der Gastronomie oder eben auch mit dem Kartenverkauf Einnahmen erzielen. Ich denke, das sieht bei anderen Häusern noch sehr viel dramatischer aus. Ja, genau. Und das Geld muss halt eingeworben werden. Also wir machen das ganz klassisch mit Spendenaufrufen. Es funktioniert ziemlich gut. Ich nehme stark an, dass es auch die erste Welle ist. Ich gehe aber auch stark davon aus, dass die abnehmen wird. Weil wer einmal was überwiesen hat, sagt sich dann vielleicht im Herbst, ach nee, ich habe ja schon. Ja, und wir versuchen uns jetzt einfach Dinge auszudenken. Also wir haben heute die erste Spendendose in einem kleinen Laden aufgestellt. Das ist der Unverpacktladen, der sehr nah ist. Wir haben auch schon die Zusage vom Café Zackzack und auch dem Gustav H., die gehören zusammen, dass wir dort ab Montag Spendendosen aufstellen können. Genau, und jetzt überlegen wir halt, ob wir ein Soli-T-Shirt machen oder ja, PayPal über Facebook. Ja, das, was eben auch alle machen. Genau, es wird wahrscheinlich so die erste Welle abfedern. Genau, aber ja, wir werden schauen, wie es aussieht. Das dicke Ende kommt noch, denke ich. Also das ist noch lange nicht vorbei. Mhm.
Also Leute, wenn ihr das hört, dann spendet für die Mühlstraße.
Spendet für alle lokalen Vereine.
Spendet auch für das Ostpassage-Theater und alle anderen lokalen Vereine.
Genau. Kann man absetzen von der Steuer.
Und
nicht nur in der Krise, aber vor allem in der Krise solltet ihr spenden.
Genau, wir hatten es ja jetzt gerade noch von Spenden, ne? Ja, spendet nicht nur, sondern kommt dann auch wieder vorbei, wenn es wieder geht und ihr in der Lage dazu seid.
Wir können jetzt auch schon uns wieder treffen mit Abstand und
genau.
Vielen Vorsichtsmaßnahmen.
Genau.
Wir öffnen ja wieder und langsam, Schritt für Schritt. Der Jugendtreff hat jetzt 5 Kinder und 2 Betreuer. Das sind die Auflagen. Der Familientreff auch. Was interessant ist, weil ein Familientreff mit 5 Personen ist erreicht, wenn eine Familie da ist. Aber das sind gegenwärtig noch die Auflagen, weil die besonders hart sind für oder besonders besondere Vorsichtsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche da sind, was ja auch verständlich ist. Aber es wird natürlich dann interessant, wenn man ein Familientreff macht mit einer Familie. Und es wird auch sehr deutlich, das finde ich halt gerade in der Krise, wo so die Bruchstellen in unserer Gesellschaft sind. Also ich habe das Gefühl, dass das in Schulen deutlich wurde, dass es in den Kitas deutlich wurde. Ich habe gesagt, so ja, toll, kleine Klassen, super, ist doch toll. Also das wollen wir doch eigentlich schon lange, dass wir kleinere Klassen wollen für unsere Schüler, damit sie besser beschult werden können, dass irgendwie demokratische Prozesse auch innerhalb einer Schulgemeinschaft gelernt und gelebt werden können. Und in der sozialen Arbeit genauso. Also wir brauchen mehr Räume, wir brauchen mehr Personal, es sollte besser bezahlt sein. Das wird auch deutlich. Und jetzt haben wir eben, haben wir diesen tollen Betreuungsschlüssel, sage ich jetzt mal, leicht ironisch, der aber natürlich sehr, sehr viele Menschen ausschließt.
Mhm. Und in der Mühlstraße müsst ihr ja jetzt auch für Veranstaltungen ein Hygienekonzept erarbeiten und dem Gesundheitsamt vorlegen.
Ja, also der Familienbereich und der Jugendbereich muss das machen. Wir als soziokulturelles Zentrum haben ein eigenes Hygienekonzept, welches wir befolgen, was natürlich auch total wichtig ist, weil wenn etwas passiert, dass wir bestimmte Infektionsketten nachweisen können, dass wir einfach besonders gut putzen. Wir arbeiten jetzt auch als Putzkräfte.
Genau, das kommt ja jetzt auch noch zusätzlich zu eurer soziokulturellen Arbeit hinzu.
Ja, genau. Ja.
Und also, es ist ja nicht so, dass ihr vorher schon genug Zeit gehabt hättet.
Nein. Also die Krise war für uns tatsächlich sehr schön, weil wir sehr viel Verwaltungsarbeit erledigen konnten. Die Projektdokumentationen werden dieses Jahr wahrscheinlich ein paar Wochen früher eingereicht werden können, weil wir Zeit hatten. Aber zusätzlich zu der sowieso sehr immensen Projektverwaltung, die seit vielen Jahren halt auch zunimmt, haben wir natürlich jetzt auch noch eine enorme Bürokratisierung durch die Verordnungen und Maßnahmen und
Das heißt, die Schieflage hat sich da auch nur verstärkt.
Ja, also natürlich. Wir haben noch mehr mit Papieren zu tun und wir wollen ja mit Menschen arbeiten und mit Kulturschaffenden und Künstlern und Projekte anstoßen eigentlich. Dass das nicht ohne Papier geht, ist klar, aber da muss einfach auch ja, ein gewisses Maß gefunden werden, was auch uns weiterhin arbeiten lässt.
Simon oder Ronja, in Leipzig prägen ja viele selbstverwaltete Läden das einzigartige Kulturleben der Stadt. Und die sind ja meistens gar nicht in Kontakt mit den Gesundheitsämtern. Und das bedeutet ja dann eigentlich auch, dass diese Initiativen dann auch komplett von Hilfsprogrammen ausgeschlossen sind. Die sind ja aber auch auf ihre Einnahmen angewiesen, die ja jetzt auch nicht kamen. Weißt du, wie sich da bei solchen Initiativen und Organisationen die Lage zurzeit gestaltet?
Genau weiß ich es leider nicht, weil ich jetzt keinen direkten Draht in rein selbstorganisierte Läden habe. Ich habe Kontakt zu einem Laden, der sich legalisieren konnte in den letzten Jahren. Und die haben tatsächlich auch jetzt zwischenzeitlich mal die Mietzahlungen ausgesetzt. Das, was sich dann natürlich nur anstauen wird. Aber die fallen wahrscheinlich auch unter einen Hilfsschirm sozusagen, weil sie halt als Verein tätig sind und weil sie legalisiert sind mit dem Programm. Aber die anderen Läden, da kann ich vermuten, dass die gerade ja die Vorzahlen, also die Mietzahlungen, die ja einfach weiterlaufen, gerade einfach nicht zahlen können, weil sie auf die Einnahmen durch Veranstaltungen halt auf jeden Fall angewiesen sind. Und da ist tatsächlich auch so die spannende Frage, wie lässt sich das auffangen? Es gibt da natürlich immer dieses spannende Format von Soli-Partys und so weiter und so fort, die jetzt natürlich auch erstmal schwierig werden. Natürlich vorstellbar sind natürlich auch so kleine Open-Airs und so weiter und so fort, wo aber natürlich vielleicht sich auch eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt, was sozusagen die Legalisierung angeht. Also wenn man jetzt halt quasi ein Open-Air macht, dann wird man ja sowieso schon theoretisch vertrieben oder hat Repressionskosten zu zahlen, wenn man einfach nur ein Open-Air macht. Und jetzt kommt vielleicht nochmal erschwerend hinzu, dass das ja dann quasi ein Aufruf zu einer Versammlung ist und dann diese illegalisierte Struktur des Open-Airs auch kein Hygienekonzept vorlegen kann. Also auch wenn sie eins haben für sich, können sie es ja nicht offiziell vorlegen. Und dadurch kann es natürlich sein, dass die zusätzlich illegalisiert werden und zusätzlichen Repressionskosten zu erwarten haben. Und das fühlt sich auf jeden Fall, wenn man sich diese Szene anschaut, gerade sehr, sehr prekär an und sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, auch da sind natürlich sind die Spendenboxen und Spendenaufrufe sind schon viele rumgegangen und ich glaube, da wird auch drauf reagiert, aber auch da stellt sich die Frage, woher kommt das ganze Geld und wer kann das bei einer zweiten Welle dann noch zahlen? Und weil ja auch alle Menschen ja gerade Schwierigkeiten haben, kriegen können, dadurch, dass sie ihren Job verlieren, dadurch, dass ihre Betriebe schließen müssen und so weiter und so fort. Also da hängt ja ganz viel auch zusammen und auch mit der Gesamtsituation, mit der Wirtschaftssituation hängt da ja auch ganz viel zusammen. Genau, und deswegen glaube ich, dass sich die Lage jetzt auf jeden Fall erstmal sehr, sehr erschweren wird und sehr prekär wird. Und dass es da sehr spannend, also sehr kreative Konzepte geben muss. Ich habe jetzt zum Beispiel von Freundinnen gehört, die wollen einen Spendenlauf machen, also so einen Halbmarathon, wo sie dann halt Spenden drüber sammeln oder sowas. Das finde ich zum Beispiel auch sehr spannendes, kleines, lustiges Konzept. Kann man vielleicht auch mit einem Banner machen oder sowas, ich weiß nicht. Oder? Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend.
Okay, da verschärft die Krise also auch nur die sowieso schon prekäre Situation und erhöht dann auch nochmal diesen Legalisierungsdruck.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Und das ist aber auch interessant gewesen, als du von den neuen Formaten erzählt hast. Das erinnert mich nämlich auch daran, dass Christian mit seiner Band Mayakan ein Konzert als Demo angemeldet hat. Sag mal, Christian, habt ihr sowas in nächster Zeit wieder vor? Sag mal, Christian, habt ihr sowas mit eurer Band und Leipzig nimmt Platz und der Seebrücke wieder vor in nächster Zeit?
Wir wollen das gerne bald nochmal machen. Ich denke, es wird dann auch ein bisschen einfacher sein. Schon letztes Mal war die schwierige Einschränkung für ein Konzert, es darf insgesamt nur eine Stunde sein. Und dann hatten wir eigentlich die Idee, dass wir Redebeiträge eigentlich vorne haben, 5 bis 10 Minuten und dann ein kleines Konzert spielen. Und dann sagte das Ordnungsamt, aber das ginge ja nicht. Also das wäre ja jetzt eine Kundgebung und da müsste man ja jetzt nicht einfach 5 Minuten reden und dann 55 Minuten Konzert spielen. Das fand ich gar nicht richtig. Und dann mussten wir so einen Plan schreiben, dass wir einen Redebeitrag haben, ein Stück, einen Redebeitrag, ein Stück. Und zum Schluss konnten wir, zum Glück waren die da tolerant und haben uns da ein bisschen durchspielen lassen. Haben da nicht ihren Schuh durchgezogen. Natürlich ist das Prekärste, was du haben kannst. Du hast keinen Club offen, ich habe keine Bühne, wo ich spielen kann. Ich habe solche Streaming-Dinger gemacht. Ist schon okay, aber ist nicht das, was du eigentlich machen willst. Aber der Park ist jetzt halt eine Notlösung, quasi zu sagen, ja, es gibt ein kleines Schlupfloch für ein paar Leute zu spielen. Und da war eine schöne Crowd da, ich würde sagen 200 Leute oder so über die Wiese verteilt. Ich finde es auch eine schöne Aktionsform für den Sommer hier, aber halt eine politische Veranstaltung zu machen, dann hast du gewisse Rechte, dann kannst du ein bisschen Sound machen, kannst du was erzählen und somit auch, was halt gerade passiert. Was war Corona-Krise, war ja auch viel diese seltsame Meinungsmache. Ich glaube, es wurde nie so viel Fake News-Content produziert wie in den letzten Wochen zur Corona-Krise und da muss ganz viel gute Aufklärungsarbeit und Diskussion geführt werden und Gespräch geführt werden, dass auch so eine Stimmung nicht kippt. Ne? Es gibt schon viele, selbst der Ministerpräsident trifft sich mit denen, weil er Angst hat, die Stimmung kippt anscheinend. Also klar, also ist schon eine prekäre Lage, auch politisch würde ich sagen. Und das wäre schön, wenn wir wieder sowas machen, aber auch wenn es insgesamt eine Kultur gibt, das Politische da irgendwie sinnvoll anzufassen im öffentlichen Raum, auch wenn es da eine Krise gibt oder so.
Mhm. Du hast ja auch erzählt, dass ihr euer Demonstrationsformat vor allem auch in Abgrenzung zu so verschwörungstheoretisch angehauchten Demonstrationen gemacht habt. Was müsste denn passieren oder wie müssten denn die Proteste gestaltet sein, um eben nicht von Rechten und VerschwörungstheoretikerInnen vereinnahmt zu werden?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn man kann ja vor dem Beginn der Veranstaltung ganz klare Ansprüche formulieren und sich ganz klar gegen gewisse Dinge aussprechen, wie zum Beispiel Hetzrede oder Gewaltaufrufe auf Plakaten. Was man jetzt gesehen hat letzten Samstag bei der Bewegung Leipzig nicht ohne uns Demo, da waren Plakate dabei, die gehen halt nicht. Und da ist halt der die Demo anmeldet, verantwortlich und da kann der sich drum kümmern. Ne? Also es ist nicht so, dass man eine Demo macht und dann sagt, ah, da waren Rechte da und das haben wir eigentlich gar nicht gemerkt oder irgendwie so ein Quatsch. Also man kann sich da ganz klar distanzieren und es gibt halt eine Bewegung in Leipzig, die ist gegen die Maßnahmen sehr stark und aber auch gegen den Staat in seiner Form im Moment. Da ist sehr viel Wutbürgertum drin, habe ich das Gefühl, und diese Bewegung ist rechtsoffen. Und da mussten wir halt sagen, wir wollen nicht, dass unsere Veranstaltung irgendwie damit Kontakt hat, weil wir wollen da eine gewisse soziale Hygiene. Ne?
Also, also klare Abgrenzung. Simon oder Ronja, hast du noch Ideen zu diesem Thema?
Ja, ich wollte eigentlich auch fast schon einsteigen. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, wenn man jetzt Proteste macht und die eben halt nicht rechtsoffen gestalten will oder das ausschließen will, ist, glaube ich, sehr wertvoll, sich einfach, so wie es auch am 1. Mai war oder auch am 8. Mai, sehr konkrete Forderungen auch zusätzlich zu stellen oder halt quasi die Forderungen oder die Kritik an den Ausgangssperren und an der repressiven Maßnahme des Staates mit anderen Sachen zu verknüpfen. Also zum Beispiel eine klare Kritik daran zu stellen, wie gerade Menschen in der Pflege behandelt werden und da mehr Gehalt zu fordern und so weiter und so fort, dass es klar eingebettet ist sozusagen mit einer anderen Forderung. Man kann diese Ausgangssperren-Repressionen auch sehr gut mit dem neuen Polizeigesetz verbinden und auf der Grundlage sozusagen sich von vornherein breiter aufstellen und fokussierter eine Kritik äußern. Und auch dadurch kann man, glaube ich, sehr gut das ausschließen, dass sich da zusätzlich noch irgendwelche Leute hinstellen. Ich glaube, diese Demos, die einfach nur gegen die Ausgangssperren sind oder nur gegen diese Maßnahmen und sich nur gegen den Staat wenden, die sind ganz schnell eben rechtsoffen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich da auch mit den anderen Themen zu vernetzen und zu verbinden und diese Forderungen eben an andere strukturelle Probleme zu knüpfen. Und auch zu zeigen, dass dieser Umgang soziale Schieflagen noch mal mehr treffen oder noch mal schiefer machen sozusagen. Genau, ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung, um da sich ein bisschen vor dieser Vereinnahmung gefeit zu machen, also davor zu schützen. Mhm. Also das habt ihr ja auch gemacht, ne? Sehr konkret sofort mit der Seebrücke zusammengearbeitet. Und
ja, ganz konkret war die Situation dass quasi die Recherche von dem Umfeld Seebrücke und Leipzig einen Platz sagte, da wurde jetzt irgendwie zufällig von einem von der Bewegung aufgerufen zu unserer Veranstaltung, ohne dass Seebrücke genannt wurde. Es wurde einfach gesagt, Kundgebung mit Musik. Und dann sind wir halt irgendwie auch ein bisschen, hatten wir ein bisschen schlechte Laune, das jetzt so anzukündigen, auch in den Kreisen, in denen wir gar nicht angekündigt werden wollen. Wir wollen gar nicht angekündigt werden von dieser Person und wir wollten auch nicht angekündigt werden, ohne dass das Thema die Seebrücke ist. Also da war was falsch gelaufen. Und dann haben wir uns ganz klar nochmal distanziert und dann kamen diese Leute auch noch und haben auch noch insistiert, dass wir die Bewegung spalten würden, aber das wollten wir nicht. Wir hatten einfach unsere Bewegung und die waren halt auch traurig, dass wir uns distanziert haben. So habe ich das gesehen. Aber ich glaube, es war für die Szene ein wichtiges Statement, weil es gibt eine rechtsoffene Alternative, es gibt eine rechtsoffene ökologische Szene, es gibt eine rechtsoffene liberale Szene, es gibt diese Szenen und da muss man halt, wenn man da nicht mit den falschen Leuten eine Party schmeißen will, muss man sich artikulieren. Mhm. Das ist vielleicht eine interessante Rolle als Künstler, ne? Also jetzt nicht als soziopolitischer oder politischer Akteur oder wo das Politische im Zentrum steht. Bei einer Band jetzt oder bei einem Künstler, da steht die Kunst im Vordergrund, er muss sich positionieren. Das kann natürlich ganz unterschiedlich ausfallen und kennt man ja auch aus Leipziger Malereiszene, dass da auch rechtsoffene Tendenzen vorhanden sind, auch bei Menschen, die schön malen können.
Heißt das, du nimmst für dich jetzt auch als Künstler den Auftrag mit, eben noch politischer tätig zu werden und nochmal politischere Kunst auch zu machen?
Ich verbinde das jetzt nicht so direkt thematisch gerade so oft, muss ich sagen. Also ich glaube, ich hatte mal eine sehr schöne Reggae-Band mit System D hieß die. Das war eine ziemlich politische Band auch irgendwie. Und man hat dann auch irgendwie die Läden, in denen wir gespielt haben, waren auch nice, offene, freie Projekte, Squads oder sowas. Und das ist immer eine tolle Verbindung, aber das kann man auch nicht irgendwie herzaubern. Das muss irgendwie passieren. Also man hat so seine künstlerische Arbeit, denke ich, und manchmal hat man Verbindung zu politischen Themen, aber ja, primär will ich vielleicht einfach ein gutes Konzert spielen erstmal. Mhm.
Ronja, du hattest ja auch vorhin Demonstrationen, die auf den Pflegenotstand hinweisen, erwähnt. Mich erinnert das daran, dass es ja jetzt während den Krisezeiten häufig Lippenbekenntnisse von Solidarität gab. Also zum Beispiel, dass die Leute sich auf die Balkone gestellt haben und geklatscht haben für die VerkäuferInnen und PflegerInnen, anstatt für eine bessere Bezahlung von denen. Aber es wurde ja jedenfalls sehr häufig an so eine individuelle Solidarität appelliert. Habt ihr Ideen, wie man diese Solidarität jetzt kanalisieren könnte für eure Organisation, für eure Bewegungen?
Soll ich da gleich drauf eingehen?
Gerne, ja.
Also individualisierte Solidarität, also ich glaube, dass die Aufforderungen von Frau Merkel zwar total wertvoll sind, dass wir jetzt in dieser Zeit solidarisch sein sollen. Und es ist auch total schön zu sehen, dass das Wort Solidarität auf einmal so einen Aufschwung bekommt. Aber die Kritik, die ich persönlich daran habe, ist, dass Solidarität gerade dafür benutzt wird, den Menschen zu sagen, ihr sollt euch jetzt individuell besser verhalten und ihr müsst euer individuelles Verhalten jetzt verbessern sozusagen. Also deswegen so individualisierte Solidarität. Und das ist eigentlich gar nicht das Grundverständnis, mit dem wir, sage ich mal, als linke Szene arbeiten, sondern es geht ja eigentlich darum, Prozesse zu verkollektivieren. Also für mich ist wertvoll, wenn Solidarität zu kollektiven Strukturen und kollektiven Verhaltensweisen auch in solchen Krisensituationen führt. Genau, und ich hoffe sehr, dass Menschen, die jetzt aufmerksam geworden sind durch diese Solidaritätsrufe, auch dieses Engagement verstetigen wollen und halt sich auch eben entweder kollektive gründen oder auch sich Kollektiven, die schon in diesen so arbeiten, anschließen. Da habe ich eine sehr große Hoffnung und weiß aber auch nicht genau, ob das jetzt von sich aus einfach passieren wird. Ich glaube, da sind wir als die Strukturen, die das schon machen, auch darauf angewiesen oder wir müssen auch sehr offen jetzt einladen und wir müssen den Leuten halt jetzt auch Anschluss bieten. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir auch offene Treffen veranstalten und genau an diese Punkte jetzt auch nochmal gehen und die Leute halt mitnehmen und sie auch darauf hinweisen, dass Solidarität ein kollektiver Prozess ist letztendlich. Genau, und sie ja mit diesem Verständnis irgendwie vertraut zu machen.
Cool. Fällt euch noch was ein, Luise, Christian, dazu?
Also mich beschäftigen die Fragen persönlich tatsächlich auch sehr. Ich frage mich immer gerne, was kann denn das eine oder die drei verbindenden Oberthemen sein, in denen sich eine kollektive Linke wiederfinden kann, ohne sich im Klein-Klein immer wieder zu zerhacken. Ich wünsche mir sehr einen kollektiven, kreativen und basisdemokratischen Protest, will ich gar nicht sagen, aber eine Bewegung, die es schafft, sich gegenseitig zuzuhören. Und damit meine ich auch, den Menschen zuzuhören, die möglicherweise von einigen als Menschen des rechten Lagers betitelt werden. Weil ein Ausschluss gar nicht, nie zielführend sein kann. Und ich oft das Gefühl habe, dass die Probleme, die Leute sehen oder spüren, doch ähnlich sind. Das Problem sind einfach die Lösungsansätze. Und ja, wenn wir einen solidarischen Lösungsansatz haben wollen, wissen wir, dass der höchst komplex sein wird. Und die große Kunst ist es, das in einer sehr, sehr einfachen Sprache herunterzubrechen für alle. Wenn wir das gut könnten, würde es auch gar nicht möglich sein, dass Tür und Tor für Verschwörungstheorien offenstehen. Ich vermisse eine einfache Sprache aus der Politik. Ich vermisse eine klare Linie, die natürlich auch divers sein kann und auch widersprüchlich sein kann. Man kann Dinge zurücknehmen, wie es ja in dieser Zeit oft passiert ist, was auch klar ist, weil immer wieder neue Erkenntnisse hinzukommen. Aber wir müssen einfach einen neuen Weg der Kommunikation und des Austausches finden, der eben alle mitnimmt. Und da ist zwingend eine einfache Sprache nötig, die eben auch Menschen einfach mit einschließt, die möglicherweise jetzt nicht aus dem Bildungsbürgertum kommen, sag ich mal. Und das ist ganz schwer, weil jeder weiß, dass das Schwierigste ist, ein kleines Exposé zu schreiben. Fassen Sie Ihre 50-seitige Arbeit auf einer halben Seite zusammen. Aber das müssen wir lernen. Mhm.
Das heißt, die Arbeit im soziokulturellen und künstlerischen Sektor wird jetzt auch wichtiger denn je. Ronja, wolltest du noch was sagen?
Ja, genau. Ich glaube, ich wollte nochmal an diesen Punkt einsteigen, wo es darum geht, auch gegebenenfalls mit Menschen, die rechtsoffen sind, zu sprechen. Generell bin ich auch dagegen, sich einfach generell auszugrenzen oder einfach selbst sozusagen auszugrenzen oder ausgrenzen zu werden. Aber ich glaube, auch da würde ich wieder auf diesen Punkt gehen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Menschen an Punkten, wo sie sehr konkrete Probleme in ihrer Lebensrealität haben, zu nehmen, sie aber nicht jetzt einfach ihnen nicht für alles, was sie sagen, zuzuhören, sondern halt quasi vielleicht eben mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um sie auf ihre Bedürfnisse abzufragen, also was ihre Bedürfnisse sind, und dann wiederum Lösungsstrategien vorzuschlagen, die eben nicht dem rechten Usus sozusagen einheimfallen und deswegen halt sehr auch wieder sehr speziell an bestimmten Punkten, wie zum Beispiel Mieten und Wohnen oder sowas, sich dann zu heften und da mit den Menschen zu sprechen und sie mitzunehmen, um sie dann darauf aufmerksam zu machen, dass wir als Menschen, die miteinander kommunizieren, die miteinander sprechen, eben nicht die rechten Lösungen brauchen, sondern wir uns eben kollektiv engagieren und organisieren können, um diese Probleme zu lösen und wir nicht die Politik insgesamt nach rechts verschieben müssen, damit sich das irgendwie jetzt alles löst. So, glaube ich.
Und auch das Vorleben einer offenen Gesellschaft. Also das, was wir auch als Verein beispielsweise tun, dass wir ganz bewusst versuchen, einfach unterschiedlichste Gruppen zusammenzubringen und zu zeigen, hey, Transkulturalität, transkulturelles Leben ist Realität und es geht. Es ist nicht einfach, aber in jeder Familie gibt es Schwierigkeiten, und dass es in der Gesellschaft keine Probleme gibt, ist natürlich auch Fakt. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Genau. Da gehe ich total mit dir, Ronja.
Danke sehr. Ja, ich glaube, für uns ist es auf jeden Fall auch so ein Anspruch, den wir, glaube ich, auch mitnehmen, was wir ja auch schon versuchen zu machen, einfach auch mehr Moderation in größeren Kontexten, wo es auch darum geht, auf die Bedürfnislagen der Menschen halt einzugehen und nicht nur einfach den Aussagen zuzuhören oder die Aussagen gegeneinander stellen und nicht die ganze Zeit nur über Fakten zu reden, weil wir haben alle unterschiedliche Fakten, und das heißt Moderation auch tatsächlich, um die Bedürfnis- und Gefühlskommunikation zu erweitern und das zu lernen, wie das funktioniert. Das ist, glaube ich, super schwer, auch das teilweise auszuhalten, was dafür Schmerz auch teilweise dahinter steckt, dass Menschen in einer bestimmten Lebenssituation sind. Aber ich glaube, das wäre ein wertvoller Beitrag aus einer linken Bewegung beziehungsweise aus der linken Gesellschaft sozusagen.
Schön, ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich freue mich auch auf eure Beiträge, um dieses Ziel zu erreichen. Und freue mich auch, wenn es mal wieder möglich ist, darf das vielleicht auch zusammen angehen. Ich bedanke mich für euch, dass ihr heute mit mir gesprochen habt. Ich sprach mit Luise Schöpflin von der Mühlstraße 14, Christian Walter und Simon oder Ronja von Organize. Vielen Dank auch an euch, die ihr zugehört habt. Und schaltet auch wieder nächste Woche am Freitag ein, wenn es wieder heißt Kulturrelevant. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.
Dankeschön.
Gleichfalls. Tschüss. Schönen Abend.
Das war Kulturrelevant. Moderiert von Daniel Mayer mit Musik von Humulus aus Bergamo, Italien. Jetzt im Anschluss das Freitagsinterview vom Ostpassage Theater mit Leonie Sova und Marina Erler.
Hallo und herzlich willkommen zu unseren Freitagsinterviews. Diesmal wieder mit Marina Erler und mir, Leonie Sova vom Ostpassage Theater. Und wir sprechen heute mit Roots and Sprouts bzw. ihrem Vertreter Mauricio Vivas. Hallo Mauricio. Und
hallo.
Ja, also kannst du dich vielleicht, hallo, kannst du dich kurz vorstellen und sagen vielleicht, wo du herkommst und was du so machst?
Ja, genau. Ja, ich heiße Mauricio Vivas, ich komme aus Venezuela und wohne hier in Leipzig seit ein bisschen länger als 6 Jahren schon. Und ja, ich bin Grafiker, so vom Beruf, bin hier eigentlich wegen der HGB Leipzig, aber auch Musiker als Hobby oder vielleicht ein bisschen mehr als Hobby. Und ja, seit ich hier lebe, seit ein paar Jahren eigentlich, habe ich mich so ein bisschen mit Musik hier beschäftigt, mit Veranstaltungen und Konzerten.
Wie kamst du zu Roots and Sprouts?
Also Roots and Sprouts ist eigentlich ein Projekt von Corbinian Kirchner. Und das hat vor 2 Jahren, glaube ich, als ein Festival angefangen. Und letztes Jahr hat er mich kontaktiert, weil er die Idee hatte, so das nicht mehr wie ein Festival zu veranstalten, sondern eher wie ein Jahresprogramm in Leipzig. Also nicht mehr innerhalb ein paar Wochen so alle Veranstaltungen da gepackt, sondern sozusagen alles innerhalb des Jahres verteilt. Und er hat seit einem Jahr auch mit anderen Reihe von Sessions, die Hijas Klezmer Jam Sessions, die immer da in Kulturapothek im Osten stattfinden. Und sie hatten schon letztes Jahr zusammengearbeitet, also Roots and Sprouts und Hijas Klezmer Jam Session. Und dann irgendwann, Ende letztes Jahr, hat mir Corby angerufen. Ich kannte ihn noch nicht, aber also ich hatte schon auch seit 1,5 Jahr so eine Reihe von Sessions organisiert und meine Konzerte oder meine Sessions gehen um lateinamerikanische Musik vor allem. So ein bisschen diese Verbindung zwischen afrikanischer Musik, vor allem westafrikanischer Musik mit Lateinamerika, so Volksmusik aus Lateinamerika. Und ja, ich glaube, Corby und Sven hatten wahrscheinlich gedacht, dass also das würde auch zu der Reihe gut passen, weil Roots and Sprouts geht vor allem um Mittelmeermusik und also auch teilweise arabische Musik, ziemlich viel, ein bisschen auch afrikanische Musik. Und Sven mit Hijas Klezmer Sessions, er kümmert sich eher um Balkan und Klezmer und auch orientalische Musik, aber ein bisschen von anderen Ländern, also unterschiedlich als bei Sven. Und ja, wir haben uns getroffen und wir dachten uns, dass das doch so wunderbar passt, weil wenn man auch dazu so wie das afrikanische Einfluss mit lateinamerikanischer Musik bringt, so was sie schon vorher da hatten, dann schließt sich sozusagen ein bisschen so wie ein Kreis vom, ja, vor allem afrikanische und arabische Musik und was durch die Kolonie danach passiert ist. Und ja, seitdem haben wir so gedacht, okay, lass uns zusammenarbeiten um dieses Jahresprogramm für 2020. Und ja, das war der Plan,
bevor Corona. Okay, das heißt, ja. Das heißt, Roots and Sprouts ist eine Veranstaltungsreihe und ihr veranstaltet Konzerte mit verschiedenen Musikern aus aller Welt, die ihr dann ja auch holt aus den Ländern teilweise, ne, hier nach Leipzig, die dann genau zusammenkommen und oder beziehungsweise Bands, die aus anderen Ländern kommen, ne, und dann hier spielen. und die Weltmusik machen und Musik aus Lateinamerika. Ja.
Organisiert
ihr auch sozusagen Begegnungen zwischen Künstlern oder kommen die Leute sozusagen aus einem Land und spielen dann hier und fahren wieder oder gibt es auch so, sage ich mal, Zusammentreffen musikalisch?
Also tatsächlich diese Zusammentreffen, diese Begegnung ist ein super wichtiger Punkt bei die drei Veranstaltungenreihen. Also wir haben auch damals festgestellt, dass das so den Kern sozusagen von unserer drei Veranstaltungen ist, weil bei Roots and Sprouts, es geht auch teilweise um Workshops. Also die Künstler kommen nach Leipzig nicht für nur ein Konzert, einen Abend und dann gehen weg, sondern also sie sind manchmal so 3 oder 4 Tage hier, haben so eine Reihe von Workshops mit einer Gruppe von Teilnehmern. Und dann am Ende kommt das Konzert als eine Art von Schluss von was da in den Workshops gelernt würde. Es gibt auch eine andere Reihe von Roots and Sprouts. Und das war tatsächlich eine neue Idee für dieses Jahr. Das heißt, so was wie Come Together. Und war genau die Idee, so 2 Musiker, 2 Künstler oder 3 manchmal aus unterschiedlichen so Musikhintergründen zusammenzubringen auf der Bühne. Und dann genau, also ein paar Tage vom Proben, vom Kennenlernen organisieren zwischen den Musikern, damit sie etwas vorbereiten und also sozusagen etwas ein bisschen express. So 2-3 Tage Proben hier in Leipzig, Vollzeit und dann am 4. Tag ein Konzert und man guckt einfach, was da passiert. Und genau, deswegen ist dieser Teil von Begegnung super wichtig bei uns alle. Also bei Roots and Sprouts, wegen den Workshops und auch diese Zusammentreffen von Musikern, aber auch bei uns mit Sessiones del Sur und bei der Hijas Sessions, sind auch am Ende Jam Sessions, es ist kein richtiges Konzert, wo es eine Band da auf der Bühne ist und die Leute hören zu, sondern eine Art von geleitete oder begleitete Jam-Session, wo die Leute auch hoffentlich teilnehmen.
Ja. Wie ist denn das gerade bei euch? Also wie müsst ihr ständig mit Leuten in Kontakt sein? Das heißt, ihr müsstet jetzt Menschen absagen. Wie macht ihr das mit dem Kontakt? Habt ihr da schon Pläne für die Zukunft? Oder wie geht ihr gerade mit der Situation um?
Ja, also leider, also diese Situation hat uns so richtig hart so getroffen, weil wir hatten tatsächlich so eine Reihe von Konzerten seit Ende letztes Jahr organisiert und es war geplant, dass diese Reihe am Mitte April anfängt. Und das ist genau der Punkt, als Corona gekommen ist. Sozusagen, wir hatten 5 Monate gearbeitet, um das alles zu Veranstaltungen organisieren. Wir hatten die erste Konzert vom 15., die schon zugesagt waren. Und ein paar Tage nach diesem ersten Konzert kamen so diese Beschränkungen im öffentlichen Leben wegen Corona. Und ja, tatsächlich von 15 Konzerten haben wir nur eine gemacht. Zum Glück, ja, mit der Kommunikation war nicht schwierig, also alles abzusagen, weil jetzt weltweit alle wissen, was gerade passiert. Also manchmal mussten wir sogar nicht Bescheid sagen, dass die Konzerte abgesagt würden, weil bei allen Musikern geht genauso gerade, also egal wo sie sind. Natürlich, es gibt Leute, die ein bisschen mehr optimistisch waren und sie haben sich gehört oder ja, vielleicht in ein paar Wochen klappt alles wieder. Aber ja, irgendwann war uns schon klar, dass das nicht mehr geht. Mindestens so in den nächsten Monaten.
Ja, uns ist ja auch ein Konzert dadurch flöten gegangen am 10.04. Das wäre Insolito Universo gewesen, ne?
Genau.
Kannst du uns ein bisschen was über die Gruppe erzählen, bitte?
Ja, das ist eigentlich, also ich war super gespannt wegen dieses Konzert, weil das gerade so eine meiner Lieblingsband ist. Sie sind, es ist ein Quartett oder ein Quintett? Ja, ein Quartett um Leute aus Venezuela, die in Paris leben, seit langem. Und so richtig gute Musiker, eigentlich nicht unbedingt von der Folklore-Richtung, also von Musikrichtung aus Venezuela, aber seit sie in Paris leben, haben sie sich so ein bisschen mehr mit unserer Folklore beschäftigt. Und jetzt sind sie zu dieser super spannenden Mischung gekommen, so von Elemente von unserer Volksmusik, aber auch gemischt mit ein bisschen so psychedelische Sachen und auch ein bisschen so Elemente von klassischer Musik und vom Jazz. Und ja, genau, das war dieses Konzert, das bei euch geplant war. Sie hatten sich auch riesig gefreut, weil das ist eine sehr junge Band. Also obwohl sie ganz schnell so viel Anerkennung bekommen haben, weil das Projekt selbst sehr besonders ist. Sie haben bisher nicht viele Konzerte außerhalb Frankreich gemacht. Und sie hatten sich riesig gefreut, endlich hier also in Deutschland zu spielen, in Leipzig. Vor allem der Keyboard-Spieler hatte sich so gefreut, weil ja, ich gehe zu Bachs Stadt, Bachstadt und so. Ja. Ja, aber es ist eine sehr spannende Band, also von die neue Musik, neue traditionelle Musik aus Venezuela. Und
wenn du traditionelle Musik sagst, was meinst du für traditionelle Musik? Also
ja, also tatsächlich, dieses Konzert würde perfekt sein in unserer Reihe von Sessiones del Sur. Würde ziemlich gut passen, weil also die traditionelle Musik aus Venezuela ist tatsächlich eine Mischung von afrikanischen Rhythmen, die in der Koloniezeiten in die ganze karibische Länder so gekommen sind, mit europäischen Elementen von der klassischen Musik und von der Volksmusik, vor allem aus Spanien. Und auch weil Spanien damals einen großen Einfluss von der arabischen Welt hatte, sind auch diese Elemente auch dazu. Dann, also die traditionelle Musik aus Venezuela ist eigentlich genauso diese Mischung. So, Elemente aus der indigenen Musik oder von der Bevölkerung, die das schon vorher waren, mit afrikanischen Rhythmen, vor allem westafrikanisch. Und
ich glaube, ich habe kompliziert gefragt. Ich meine, was so jeder kennt, Samba, Cumbia, wie heißt das aus Venezuela? Das finde ich
interessant. Ah, okay. also, Joropo zum Beispiel ist die bekannteste. Also bekannteste, aber niemand kennt das. aber es gibt tausende Musikrichtungen in Venezuela. Und das ist sehr spannend, weil es ist ein nicht so großes Land, aber hat, wie viele andere Länder in Lateinamerika, eine Vielfalt von Musik, also extrem beeindruckend ist. Und diese Band, also in Solid Universo, sie spielen vor allem diese afro-venezolanische Musik. Also genau was von Afrika, von Westafrika in Venezuela gekommen ist.
Auch da mit den klassischen Instrumenten, also mit Berimbau und so weiter, also das man vielleicht schon so kennt, oder?
In diesem Fall, ja, also die Musik in Venezuela an der Küste zum Beispiel ist fast genauso wie westafrikanische Musik, also nur Percussion und Gesang. Tatsächlich ganz, ganz wenige so Saiteninstrumente oder Melodie- oder Harmonieinstrumente. Es ist fast ausschließlich so Percussion und Gesang. Aber schon in anderen Regionen von Venezuela hat man so Cuatro, es ist wie eine Art von kleine Gitarre aus Venezuela. Harfe, ziemlich viel. Ja, und andere klassische Instrumente. Und natürlich, heutzutage hat sich schon alles so viel mehr gemischt und man findet alles Mögliche.
Was ist für dich als Veranstalter und Musiker ein richtig gelungenes und schönes Konzert?
Naja, ich glaube, was besonders an Live-Musik ist immer so diese Interaction zwischen den Leuten, die musizieren, natürlich, aber auch mit den Leuten, die da sind, also was alles in diesem Raum passiert. Und für mich ein schönes Konzert Also hängt total von diesem Austausch, von Energien und dieser so Unterhaltung sozusagen zwischen den Musikern, die da spielen, vor allem wenn das ein bisschen so frei ist oder improvisiert, aber auch mit den Leuten, mit was da im Raum passiert. Also ich habe immer gedacht, so, wenn man so wirklich so perfekte Musik hören möchte, so Sachen, die super gut gemacht sind, dann kann man einfach ein CD hören und da hat man die Sicherheit, okay, das läuft ja gut. Aber ich finde, was besonders von Live-Musik ist, ist genauso diese Unterhaltung und genauso alle diese Fälle, diese kleinen unerwarteten Sachen, die passieren können und wie man damit auf dem Weg umgeht.
Könntest du, also wie hört sich so eine Unterhaltung an, wenn man die in Sprache übersetzen würde? Also was wären das, was sagt man da eigentlich zueinander? Also mir ist klar, dass nicht gesprochen wird, ne, dass es eine Unterhaltung ist, die eigentlich nonverbal abläuft, aber was ist da eigentlich, worüber man sich unterhält?
Meinst du so zwischen dem Musiker oder?
Zwischen dem Musiker und dem Publikum, weil du sagst, es gibt eine Unterhaltung. Worüber unterhält man sich da? Was ist das? Was wird da ausgetauscht?
Naja, es ist eigentlich so voll schwierig zu beschreiben, weil man könnte sagen, ja, zwischen den Musikern, es gibt so wie diese Sprache, so die Musik selbst, den Rhythmus Klar. und so. Und es gibt da tatsächlich eine Unterhaltung, also ohne Wörter, aber so Unterhaltung im Sinne, dass jemand sagt etwas oder produziert etwas und das macht einen Einfluss auf die andere und dann kommt eine Antwort und diese Antwort triggert auch andere Antworten und da ergibt sich so eine Unterhaltung. Aber auch mit den Leuten, die im Raum sind, es ist, genau, es ist schwierig zu sagen, aber es gibt auch eine Unterhaltung im Sinne von, ja. Aber es gibt auf jeden Fall auch eine Unterhaltung immer so zwischen Leuten und Musiker und also was genau der Code ist sozusagen oder also genau der Code von dieser Unterhaltung.
Ich meine, die tauschen ja keine Musik aus, ne? Also die Leute machen ja keine Musik, ne? Aber die Leute bewegen sich, ne? Also die Leute oder es gibt eine Stimmung, ne? Also
ja, genau.
Also sind das Stimmungen, die ausgetauscht werden, oder?
Ja, voll, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Bewegung, Stimmung, so Vibes. Am Ende habe ich, also ich finde es so wie eine Unterhaltung von Energien. Also ja. Stimmungen, Vibes. Das Ding ist, wenn man jetzt Energien sagt, ja, Energien, das klingt ein bisschen so wie Hippie-Kram. Aber es ist tatsächlich so, am Ende, also man weiß nicht genau, was man austauscht, aber es ist so wie eine Energie, wie eine Stimmung. Und irgendwann bei einem gutes, so gelungenes Konzert, man schafft, dass diese Stimmung nicht nur auf der Bühne stattfindet, sondern auch also in den Leuten, in alle, die da teilnehmen in diese so Gruppenerfahrung.
Das ist ja auch schön zu hören, weil, glaube ich, manchmal weiß ich oder weiß man als Publikum nicht so genau, dass man eigentlich schon einen großen Einfluss auf die Musiker hat, ne? Also wenn sie offen Total. Sind. Ne?
Ja,
und man absolut. Denkt immer so, oh, Konzert, die haben alles schon vorbereitet, ne? Und spielen das jetzt auch so wie geplant, aber eigentlich gibt es ja sehr viele unvorhergesehene Momente, ne? Und Zufallsfaktor und im besten Fall ja, eine große absolut. Offenheit. Ne? Ja, für
das. Ich glaube, wir sind einer mehr geworden. Kann das sein?
Ja. Bobby?
Hallo. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja, wir hallo, können hallo. Hören.
So, wie sieht's aus mit euch bei Roots and Sports? Kommt in Soletto zu uns nochmal ins Ostpassage Theater, schickt ihr uns noch andere tolle Acts. Habt ihr Pläne?
Exakte Pläne. Naja, also jetzt ist noch ein bisschen schwierig, so genaue Pläne zu sagen, weil also erstmal wissen wir alle nicht genau, wann die Sachen nochmal relativ in der Normalität sind. Aber ja, also Lust gibt es auf jeden Fall. Also ich glaube, von allen die Konzerte, die abgesagt würden, also die haben natürlich so Lust, das irgendwann in der Zukunft so wiederzunehmen. Ja, es ist nur die Frage, dass also leider manchmal ist es ein bisschen komplizierter als nur ein Konzert zu organisieren, weil damit dass ich lerne für die Bands, dann brauchen sie oft so mehrere Konzerte im Land. Also wenn sie nach Deutschland fahren, also würden sie auch andere Konzerte in der Nähe brauchen. Und ja, das macht alles ein bisschen komplizierter, aber es sind Sachen, die man einfach organisieren muss. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass es Lust gibt, so diese Konzerte nochmal zu machen. Und also Lust gibt es auf jeden Fall von unserer Seite, von den Bands, von den Künstlern und von was ich gehört habe, auch vom OPT, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch gehört, dass ihr schon eine alternative Idee in der Planung habt, nämlich die Idee von einem Festival-Wochenende sozusagen, also mehrere Konzerte an einem großen, langen Wochenende hintereinander.
Ja, das kann Corby viel besser antworten.
Ja, ich nehme mal an, ihr habt schon viel über die Schwierigkeiten gesprochen, überhaupt Dinge zu planen momentan.
Ja.
Und wir haben uns zusammengesetzt, miteinander gesprochen und für uns war irgendwie eine gute Lösung, dieser Situation zu begegnen, in der Hoffnung, dass im Herbst wieder Sachen stattfinden können, einfach alles kompakt als eine längere Veranstaltung zu planen, weil wir dadurch dieses viele Hin und Her mit den Musikerinnen natürlich auch umgehen, was jetzt zwangsläufig ja irgendwie alle ereilt, denke ich. Dadurch, dass einfach überall auf der Welt alles verschoben wurde und sich dann die Termine überschneiden, wird es uns zumindest die Planung erleichtern, einfach zu sagen, wir haben hier 4-5 Tage am Stück und dann schauen wir, wer hat eben Zeit und kann kommen.
Dann hoffe ich mal, dass die zweite Welle uns erspart bleibt. Dann danke ich euch sehr herzlich für eure Zeit und für dieses Interview.
Danke auch von mir. Und einen schönen Tag und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Wir wissen noch nicht mit wem, es bleibt eine Überraschung. genau, und vielen Dank nochmal an Mauricio und Vivas und Corbinian Kirchner für das schöne Interview. Bis dann.